Willkommen zum HiPodcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Herzlich willkommen zum HiPodcast. Schönen guten Morgen und mit mir im Studio wie immer Sophie. Hallo Sophie, wie geht's dir?
Hi Christoph, mir geht's gut und dir?
Mir geht's ganz gut. Ich war diese Woche tatsächlich zweimal sogar in der Schweiz. Einmal in Bern und einmal in Zürich. Was hast du so gemacht?
Ich habe versucht, die letzten Sommerabende in Berlin zu genießen. Und ich habe tatsächlich an dem einen Abend Sebastian Turner getroffen und sollte ich ganz lieb grüßen, unseren Gast aus der ersten Folge.
Ihr habt euch noch nie persönlich getroffen, oder?
Nee, wir kannten uns tatsächlich nur über Videocall. Deswegen war der erste Moment auch so ein bisschen wackelig. Aber ich habe mich dann vorgestellt und dann hat es ganz schnell geklickt.
Na, mir fällt das wirklich schwer, Leute, die ich per Video gesehen habe, dann in der Wirklichkeit zu erkennen. Ich bin dann auch immer so etwas zögerlich und dann kennen wir uns wirklich. Und manchmal spreche ich dann gar nicht an. Wer hat es zuerst gemerkt, dass er den anderen per Video kennt? Du oder er?
Wir haben uns beide länger angeguckt und waren beide sichtlich verwirrt. Und deswegen dachte ich gehe jetzt einfach hin und spreche ihn an und stelle mich vor.
Siehst du. Ich habe auch eine kleine Erfahrung noch aus der Schweiz. Ich bin im Zug in der Schweiz hin und her gefahren. Und tatsächlich, ein Regionalexpress hat Skandal den Zürcher Hauptbahnhof 3 Minuten verspätet verlassen. Ich habe mich schon gewundert. Schweiz, 3 Minuten zu spät. Die SBB, man sagt ja nicht SBB, sondern SBB. 3 Minuten zu spät hat der Schaffner sich kurz nach Ausfahrt aus dem Bahnhof tatsächlich wortreich im Namen des Vorstandes und der Belegschaft der Schweizer Bundesbahn dafür entschuldigt, dass 3 Minuten Abfahrtverspätung waren. Das ist bei der Deutschen Bahn hier in Deutschland nicht der Rede wert. 30 Minuten sind kaum der Rede wert, immer die Entschuldigung. Aber irgendwie kommt es nie so ganz von Herzen. Und bei dem Mann, dem war das richtig peinlich, dass der Zug 3 Minuten zu spät losgefahren war. Und ich dachte, oh Mensch, es gibt ja diese große Debatte, du hast sie auch gelesen, Made in Germany, wird das getriggert? Tim Höttges, glaube ich, nicht?
Ja, ich glaube.
Ja, Made in Germany, stehen wir noch für unser Markenzeichen ein? In Deutschland klappt alles, in Deutschland ist alles pünktlich. Das Land der Dichter, Denker, Ingenieurinnen und Ingenieure. Und mittlerweile muss man sagen, die Schweiz hat es wirklich ganz schön gut raus.
Vielleicht sollten wir alle in die Schweiz umziehen.
Oder wir sollten versuchen, das hier besser hinzukriegen. Und damit sind wir eigentlich direkt beim Thema, oder?
Absolut. Wer nämlich auch eine richtig gute Woche hatte, ist das Softwareunternehmen Celonis.
Das war nicht ganz genau diese Woche. Ist ein bisschen Leftover aus der letzten Woche, aber trotzdem super Woche für Celonis.
Der HiPodcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Gewinner der Woche.
Celonis ist Weltmarktführer in der Software-Sparte Execution Management und ermöglicht es so Unternehmen, ihre gesamten Geschäftsprozesse datenbasiert und intelligent zu steuern.
Celonis war auch hier schon im HiPodcast und ich habe nochmal nachgeschaut, das war März 2020. Mittlerweile ist Celonis das wertvollste deutsche Startup mit einer Finanzierung von einer weiteren Milliarde Dollar. Nicht alles auf einen Schlag, es ist formell, technisch gesehen, ein zweiter Teil der Series D, die im vergangenen Juni angekündigt worden war, Juni 2021, 400 Millionen Equity und 600 Millionen Kreditlinien nochmal, Darlehen, das benutzt werden kann, auch um weiteres Wachstum zu finanzieren.
Damit steigt die Bewertung des SAP-Konkurrenten auf knapp 13 Milliarden Dollar von zuvor 11 Milliarden Dollar. Und an der Spitze der Investoren war dabei der Startfonds aus Qatar, nämlich die Qatar Investment Authority.
Und in diesem schwierigen Marktumfeld nicht zu einer Downround gezwungen zu sein mit niedriger Bewertung, sondern die Bewertung sogar verteidigen zu können, vielleicht ein Stück zu steigern sogar noch, das ist an sich eine Leistung. Gewinner der Woche.
Und was war noch so los?
Die Nachrichten der Woche.
Die Inflation im Euroraum hat sich im August noch einmal auf 9,1% beschleunigt. Im Juli lag sie noch bei 8,9%. Und die Preise steigen damit in Europa so schnell wie noch nie seit der Einführung des Euro 1999.
Elon Musk und Twitter, auch da gibt es eine Nachricht. Im Rahmen des Rechtsstreites verliert Twitter weitere Mitarbeiter, darunter den Topmanager Sandy Pendy. Twitter verklagte Musk im Juli wegen des Versuchs, sich von der 44 Milliarden Dollar Übernahme des Unternehmens zurückzuziehen.
Und wir bleiben nochmal bei den sozialen Medien. Snapchat reagierte jetzt auf das lahmende Wachstum mit Stellenabbau. Der Umsatz des Nachrichtendienstes wächst nämlich so langsam wie noch nie und Snapchat will jetzt tatsächlich jeden fünften Job streichen.
Artemis, die neue Mondrakete der NASA, musste ihren Testflug verschieben. Und zwar nicht wegen schlechten Wetters, wie ja meistens in Cape Canaveral, wenn etwas verschoben wird, sondern der Countdown wurde gestoppt, weil fraglich geworden war, ob Kälte aus den kalten Zubringerleitungen für den Treibstoff auf die Motoren wirken und dort das Material verspröden lassen könnten, so dass es platzt. Sicherheit geht zuerst, Safety first. Niemand möchte einen Absturz riskieren, auch wenn die Rakete nicht bemannt ist. Artemis 1 soll ein Erfolg werden. Deswegen die Verschiebung.
Und damit wären wir thematisch gesehen auch schon bei unserem Gast diese Woche angekommen. Wer nämlich hoffentlich keine Probleme mit seinen Triebwerken hat, ist das Luftfahrtunternehmen Volocopter.
Ja, das hast du gut gesagt, weil Volocopter kann keine Probleme mit seinen Triebwerken haben, weil es keine Triebwerke hat, sondern Elektromotoren. Das ist der Vorteil der Elektromobilität. Die machen es Konstrukteuren einfacher als Triebwerke oder Motoren. Das Unternehmen Volocopter wurde gegründet 2011 und entwickelt elektrische VTOLs, Flugtaxen, obwohl die das Wort gar nicht so gerne hören, Senkrechtstarter, elektrische Senkrechtstarter sowie Lastendrohnen. Auch das ist wichtig bei Volocopter. Volocopter baut nicht nur Passagierdrohnen, sondern auch und vor allem Lastendrohnen. Könntest du dir vorstellen, in einem solchen, die hören das Wort ungern, aber wir sagen das einfach mal, Flugtaxi zu fliegen? Kannst du dir das vorstellen?
Für mich hört sich das gerade schon noch an wie eine Szene aus einem Science-Fiction-Film. Also ich denke da so an Das fünfte Element, heißt der Film, glaube ich. Aber ich würde es super gerne mal ausprobieren. Ich habe aber noch die ein oder andere Frage, die sich mir stellt. Wie funktioniert das Ganze? Wann funktioniert das Ganze? Aber genau das hast du ja diese Woche für uns abgeklärt.
Würdest du dich sicher fühlen in dem Fluggerät?
Ich glaube tendenziell schon. Ich würde da Volocopter wahrscheinlich vertrauen. Deswegen, ich würde es gerne mal ausprobieren, wie das Gefühl sich anfühlt.
Das kann ich verstehen. Und darum geht es eigentlich auch bei der Zertifizierung. Volocopter möchte 2024 zur Olympiade, zu den Olympischen Spielen in Paris schon den kommerziellen Flugbetrieb aufnehmen. Bis dahin braucht es eine Zertifizierung und die besagt, es ist wirklich sicher, da einzusteigen. Ich muss dir sagen, ich steige ein, wenn es zertifiziert ist. Vorher würde ich es vielleicht mal darauf ankommen lassen, aber nur, wenn der Gründer mit mir an Bord sitzt.
Und du hast für uns mit dem Gründer gesprochen, und zwar mit Florian Reuter.
Genau, Florian Reuter, der Gründer, super spannendes Gespräch. Sophie, du und ich, wir sind ja echte Raumfahrtfreaks. Und bei Thema Raumfahrt und Luftfahrt, da rasten wir einfach aus. Und deswegen gönnen wir uns in dieser Woche einen echten Frevel, einen Grundsatzbruch, nämlich.
Wir verzichten in dieser Woche tatsächlich auf das zweite Interview. Wir haben keinen High-Experten und Florian Reuter ist unser einziger Interviewgast.
Jetzt gib zu, es brennt einfach mit uns durch, wenn es um Luft- und Raumfahrt geht, oder?
Ja, total. Vor allem mit dir.
Ja, genau. Wir haben uns fest vorgenommen, dass immer ein High-Gast noch mit dazukommt und prompt in der fünften Folge unserer neuen Staffel brechen wir das. Aber das muss jetzt einfach mal sein, weil es geht um Luft- und Raumfahrt. Herzensanliegen. Ja, also hören wir rein, oder?
Ja.
Drück mal auf den Startknopf. Oder ich drücke auf den Startknopf. Auf geht's.
Drück auf den Startknopf.
Okay, ich drücke. Florian Reuter, herzlichen Dank fürs Mitmachen und fürs Dabeisein.
Hallo Christoph, freut mich sehr.
Über Volocopter wird sehr viel gesprochen, es wird sehr viel drüber geschrieben und viele Menschen rätseln, wann beginnt denn der Linienbetrieb? Wo steht ihr mit dem Luftfahrzeug?
Wir haben alle unsere Aktivitäten darauf ausgerichtet, 2024 pünktlich zu den Olympischen Spielen in Paris in den kommerziellen Live-Betrieb zu gehen und darauf ja, bereiten wir uns Tag für Tag penibelst vor. Also 2024 geht's los.
Zertifizierung wird wann sein?
Zertifizierung wird kurz davor stattfinden. Das heißt also, diese Timeline ist nicht nur eine Timeline, die wir als Volocopter verfolgen, sondern die ist ganz eng mit unseren Partnern in Paris vor Ort, insbesondere Aéroports de Paris und RATP, dem lokalen Nahverkehrsanbieter, abgestimmt. Und natürlich auch mit unserer Zulassungsbehörde, der EASA, das ist die European Aviation Safety Agency, also der Europäischen Luftfahrtsicherheitsbehörde, abgestimmt, sodass alle unsere Aktivitäten darauf einzahlen, das dann alles rechtzeitig auch beisammen zu haben, um dann pünktlich für die Olympischen Spiele die Möglichkeit zu nutzen, der Welt den Beginn der Urban Air Mobility dann auch vorzuführen.
Und welche Strecke werdet ihr bei den Olympischen Spielen fliegen? Wird das Orly zum Arc de Triomphe sein oder wird es Roissy zum Arc de Triomphe sein? Welche Strecke fliegt ihr?
Also wir besprechen zurzeit noch verschiedene Strecken, die natürlich eng mit unseren Partnern dann vor Ort, und da ist eine ganze Reihe von Menschen mit am Tisch, abgestimmt werden müssen. Wir richten uns darauf ein, dass wir am Anfang noch relativ eingeschränkt sein werden, was die Streckenführung angeht. Beispielsweise heute Routen, die bereits von Helikoptern geflogen werden können, oder relativ überschaubare Routen von einem Flugplatz zum nächsten oder Flughafen zum nächsten. Das sind so die Strecken, auf die man sich einstellen kann. Was wir dann noch an Demonstrationen rechts und links machen können, werden wir dann sehen. Für uns soll 2024 der Start unserer Aktivitäten sein und dann wollen wir davon ausgehend mit den Behörden gemeinsam Stück für Stück auch unser Routennetzwerk ausbauen.
Und dieser Betrieb in Paris wird mit einem Piloten sein. Er wird noch nicht autonom sein, aber auch nicht mit zwei Piloten. Ist das richtig?
Korrekt. Das wird mit einem Piloten sein. Also jedes Fluggerät, der Volocity in unserem Fall, das erste kommerziell zugelassene Fluggerät dann, hat zwei Sitzplätze. Einer davon wird von einem Piloten eingenommen, der dann uns in die Lage versetzt, auch besser in die heutige Zulassungslandschaft noch reinzupassen. Wir haben immerhin schon ein gänzlich neues Fluggerät und dadurch machen wir die Hürde für die Zulassungsbehörde nicht noch höher. Natürlich ist bei uns alles darauf angelegt, dann früher oder später den Piloten auch rauszunehmen. Aber wir gehen davon aus, dass das noch mindestens 5 Jahre, eventuell etwas mehr, dauern wird, bis wir das dann auch in der Skalierung dann einführen können.
Der Ein-Piloten-Flugbetrieb muss ja immer auch mit dem Fall rechnen, dass der Pilot am Herzanfall verstirbt oder ihm schwindelig wird oder er nicht mehr steuern kann. Die Redundanzsysteme, die das dann beim Volocopter auffangen, sehen heute wie aus? Geht dann der Autopilot an, der dann im späteren Betrieb im vollautonomen Flug zum Tragen kommt?
Genau, also unser Fluggerät ist heute schon in der Lage, solche Strecken vollkommen automatisch abzufliegen. Das heißt, der Pilot erfüllt heute im Wesentlichen nur noch die Rolle, dass er dem Fluggerät die Richtung vorgibt. Und das ist natürlich relativ trivial, das dann auch noch zu automatisieren. Das heißt, tatsächlich aus einer technischen Sichtweise heraus brauchen wir den Piloten eigentlich gar nicht mehr. Aber aus einer regulatorischen Sicht macht es eben viele Dinge einfacher. Und das ist der Grund, warum wir auch mit dem Piloten starten. Das macht es auch einfacher, ich sag mal, das Vertrauen auch der Kunden zu gewinnen. Nicht jeder ist unmittelbar bereit, sich auch gleich in ein vollautonomes Fluggerät reinzusetzen. Aber rein technisch ist alles darauf vorbereitet. Und sollte jetzt ein solcher Fall eintreten, wie von dir gerade beschrieben, dann haben wir tatsächlich eine ganze Reihe von redundanten Systemen. Also in dem Fall, wo zum Beispiel jetzt der Pilot einen Herzinfarkt bekommt, dann könnten wir das Gerät fernsteuern oder das Gerät könnte auch automatisch eine Landung bei dem nächstgelegenen eingespeicherten Notlandeplatz ausführen. Fällt bei uns beispielsweise ein Rotor aus oder eine Batterie, dann wird das durch die Redundanz im System vollkommen von dem restlichen System kompensiert und wir können die Reise sicher und praktisch ohne, dass der Passagier es überhaupt merkt, fortführen und sicher beenden.
Eine der vielen spannenden Themen heutzutage bei den elektrischen Senkrechtstartern sind die unterschiedlichen Konzepte beim Design. Das kennen wir aus der Automobilindustrie. Vor 100 Jahren gab es radikal unterschiedliche Konzepte. Das kennen wir sogar vom Motorenbau. Es gab Diesel, es gab Ottomotoren, aber es gab auch den Wankelmotor,
genau,
der überhaupt gar nicht mit Zylindern gearbeitet hat. Und ihr und Lilium unterscheidet euch, muss man sagen, radikaler, als man das zunächst vermuten durfte. Ihr arbeitet komplett ohne Flügel, nur mit Rotoren. Lilium setzt Flügel ein und schwenkbare Triebwerke oder Jets oder wie man das nennt, Motoren, die dann aus dem Senkrechtflug in den Horizontalflug übergehen können. Warum habt ihr euch für das reine Rotorenmodell ohne Flügel entschieden?
Also da vielleicht noch zwei Punkte vorweggeschoben. Also zum einen mal, es gibt ja nicht nur Lilium und Volocopter. Wir sind jetzt beide hier in Deutschland und relativ prominente Vertreter unserer Zunft. Aber weltweit gibt es ja mehrere hundert Projekte. Von denen gehe ich davon aus, mal vielleicht eine Handvoll, vielleicht auch zwei, mittelfristig überhaupt nur relevant sein werden, weil die Eintrittshürden einfach enorm sind. Man braucht unglaublich viel Kapital und Know-how, um in diesen Markt reinzukommen. Das heißt also, es gibt noch viele, viele weitere Konzepte jenseits von Volocopter und Lilium. Der zweite Punkt ist, das Potenzial für Urban Air Mobility oder Advanced Air Mobility, wie es auch genannt wird, ist enorm, deckt aber eine ganze Reihe von verschiedenen Missionen ab. Mission bedeutet für uns immer Anwendungsfälle. Das heißt also, ich kann einen Passagier über eine sehr kurze Strecke innerhalb der Stadt transportieren. Ich kann aber auch viele Passagiere über sehr weite Strecken von einer Stadt zur anderen transportieren. Und in Abhängigkeit dieser Mission, da gibt es natürlich noch viele, viele weitere, wähle ich auch dann daraus abgeleitet eben mein Fluggerät, was darauf auf diese Mission bestmöglich passt.
Das heißt, der Markt, der jetzt wie einer aussieht, der zerspaltet sich hinterher in mehrere unterschiedliche Märkte. Es wirkt nur in der Geburtsphase wie ein Markt, in Wahrheit werden es unterschiedliche Märkte werden. Ist das eine faire Zusammenfassung?
Faire Zusammenfassung. Die Öffentlichkeit in der Tat schmeißt uns häufig alle in denselben Topf. Tatsächlich, wenn man sich mal etwas näher mit der Thematik auseinandersetzt, etwas differenzierter auf den Markt und seine Entwicklung blickt, dann wird man eben feststellen, dass es verschiedene Missionen gibt. Und aus dem Grund haben wir uns als Volocopter eben auch entschieden, sehr früh schon nicht nur ein Fluggerät zu bauen, sondern wir verfolgen tatsächlich eine ganze Familie von Fluggeräten, die aber alle auf derselben Technologieplattform basieren. Das, worüber wir jetzt heute sprechen, ist der Multicopter, unser VoloCity. Der ist darauf ausgelegt, als Zweisitzer, voll elektrisch, unter Einhaltung der höchsten Sicherheitsstandards, eben ein oder zwei Personen in der zweiten Ausbaustufe dann innerhalb der Stadt.
Pilot mitgerechnet oder nicht?
Am Anfang ein Pilot, ein Passagier. In dem Moment, wo wir dann den Piloten rausnehmen können, also zwei Passagiere. Was auch voll den heutigen Marktmustern entspricht, die wir dort sehen. Wenn man sich anschaut, 90% aller Taxirouten in den USA werden von tatsächlich nur einem Paying Passenger belegt. Das heißt also, die Family of Four, wie man so schön sagt, ist die absolute Ausnahme. 90% aller Routen mit heutigen Taxis werden von einem Passagier gebucht.
Nochmal ganz kurz zum Verstehen, das ist ein ganz anderer Anwendungsfall als das, was Lilio macht. Siebensitzer, Strecke Augsburg-München oder Zürich-München, wo sieben Leute gemeinschaftlich einen Weg zurücklegen müssen, im Unterschied zu 1000 Leuten, die gleichzeitig im Intercity fahren. Also das sind sozusagen short thin routes statt short wide routes.
Korrekt, korrekt. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Und da gibt es natürlich noch viele Segmente irgendwo dazwischen, aber so fächert sich dann der Markt und die verschiedenen Segmente auf. Und mit dem VoloCity haben wir uns eben für diesen Inner-City-Markt zunächst mal entschieden, aus diversen Gründen. Zum einen mal, weil unser Design mit den 18 Rotoren es einfach macht, die höchsten Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, aufgrund des hohen Maßes an Redundanz, das wir haben. Zum anderen dieses Fluggerät aber auch als Resultat aus diesen 18 Rotoren extrem leise ist und wird also davon ausgehen, dass mit dem Fluggerät sehr viele Routen, sehr viele Landeplätze auch innerhalb der Stadt anfliegen dürfen, weil es eben keine negative Beeinträchtigung der Nachbarschaften, der Quartiere dadurch gibt. Das ist das leiseste Konzept, was es insbesondere bei der Start- und Landephase überhaupt gibt. Die NASA nutzt uns sozusagen als Referenzarchitektur, um über leise Fluggeräte in der Zukunft zu sprechen.
Und kann ich da nochmal zum Thema Lautstärke nochmal nachfragen? Der klassische Helikopter, der ja ohrenbetäubend laut ist, ist, höre ich, bitte korrigiere mich, aus zwei Gründen laut. Einerseits die Turbine, die an sich schon mal laut ist, und zweitens der Rotor. Der Rotor ist sehr lang. Das bedeutet, die Hebelwirkung bis an die Spitze ist ebenfalls sehr lang. Das heißt, die Spitze rotiert nah an der Schallgeschwindigkeit, teilweise darüber hinaus. Dadurch entbilden sich kleine Kavitationslöcher in der Luft und die implodieren. Das gibt Riesenlärm. Ihr habt deutlich kleinere Rotoren, davon ganz viele. Das bedeutet, von der Mittelachse bis zur Außenseite des Rotors ist die Strecke kleiner. Deswegen erreichen die da oben nicht so hohe Geschwindigkeiten an der Spitze. Ist das der Grund für die Leisigkeit?
Das ist einer der Punkte. Wunderbar beschrieben. Also es geht tatsächlich um die Rotor Tip Speed, ne, die möglichst weit auch von der Schallgeschwindigkeit entfernt zu halten. Das ist einer der Punkte. Der zweite ist in der Tat, beim Helikopter hast du tatsächlich sogar drei einzelne Geräuschemitoren, Quellen. Das ist, wie angesprochen, der Motor, der Main Rotor und auch der Tail Rotor hat nochmal eine ganz eigene Frequenz und erzeugt eigene Geräusche. Und das führt zu einem in Summe extrem lauten und unangenehmen Geräuschpegel. Bei Volocopter haben wir 18 Rotoren, die sind alle vergleichsweise klein, vergleichsweise kurz und operieren alle im selben Frequenzband, sodass wir also nur eine Geräuschquelle haben, die allerdings 18 Mal, aber die in einem sehr engen Geräuschfrequenzband agieren und dadurch sich einfach subjektiv ein viel, viel leiseres, angenehmeres Geräusch entwickelt. Da möchte ich hinzufügen, die ganze Wissenschaft rund um Akustik ist extrem komplex. Die wenigsten Leute können wirklich mit diesen ganzen auch quantifizierten Angaben was anfangen. Wir glauben, es ist viel beeindruckender, wenn man einfach mal sich einen Volocopter live anschaut. Entweder bei uns auf einem der Testfelder, in denen wir regelmäßig fliegen, oder eben bei einem der öffentlichen Flüge, von denen wir ja mittlerweile viele, viele überall auf der Welt schon durchgeführt haben, wo über Hunderttausende von Menschen sich schon von dem Volocopter überzeugen konnten und die überbordende Mehrheit immer das Geräuschprofil des Volocopters als vollkommen akzeptabel und überraschend leise wahrgenommen hat. Ich glaube, das ist so das überzeugendste Element, auf das wir hier verweisen
können. Das ist dann ein Volocopter. Wir haben aber gerade über den Markt für Taxen gesprochen. In Manhattan sind viele Taxen unterwegs, in Berlin auch, das sind Tausende von Taxen. Und wie sieht die Welt jetzt aus, wenn nicht ein Volocopter unterwegs ist, sondern tausende Volocopter?
Also wir gehen schon davon aus, dass es das Potenzial von Hunderten, eventuell auch wenigen tausend Volocoptern in einer Metropole wie jetzt in New York beispielsweise angesprochen sein kann. Gleichzeitig, das muss man sich auch mal vor Augen führen, wenn ein Volocopter alle 30 Sekunden abheben würde von einem Voloport, und das ist schon eine extrem hohe Frequenz, ne, da sind wir schon nah an der Gondellogik dran, dann sind die trotzdem 500 Meter auseinander. Also es ist nicht so, dass dann der Himmel schwarz wird oder wir dann von einer, ich sag mal, überbordenden Geräuschkulisse erschlagen werden, sondern das sind dann immer noch einzelne diskrete Punkte. Bei 100 Metern über dem Grund wird man den Volocopter in der klassischen Geräuschkulisse einer Stadt schon gar nicht mehr wahrnehmen können. Das heißt, das kritische Element bei unseren Services wird dann tatsächlich die Start- und Landephase sein. Und da, wie angesprochen, ist eben kein anderes alternatives Architekturkonzept so leise wie der Volocopter. Und nochmal kurz zurück zu deiner Frage von vorhin. Der dritte Punkt, warum der Volocopter so leise ist, ist auch, dass wir eben mit unseren 18 Rotoren, die symmetrisch in zwei konzentrischen Kreisen angeordnet sind, einfach auch die überstrichene Fläche maximal optimal überstreichen. Das heißt, man hat auch einen direkten Zusammenhang mit der insgesamt zur Verfügung stehenden Rotorfläche zum Gewicht, was ich anheben muss. Das ist die sogenannte Rotorbelastung. Und da sind wir auch extrem vorteilhaft gegenüber alternativen Konzepten, die oftmals viele kleine Einheiten haben, die viel lautere, unangenehmere Geräusche produzieren.
Wir hatten Sebastian Truhn von Kitty Hawk hier auch im Podcast und er hat zwei Sachen gesagt, die mich wirklich fasziniert haben. Da würde ich auch um deine Einschätzung bitten. Das erste ist, dass der Energieaufwand in Prozent der Gesamtenergie ausgedrückt, die man braucht, um das Gerät in der Luft zu halten, viel kleiner ist, als man denkt. Er sprach von etwa 15%. Ich hatte gedacht, man braucht zur Überwindung der Gravitation 80% Energie. Rest ist für Vorschub. Nein, ist genau umgekehrt. Die Gravitation, vergleichsweise schwache Kraft. Was richtig Energie frisst, ist der Vorschub. Fand ich interessant. Das zweite ist, was er sagte, dass die Wege kürzer werden. Weil wenn man sich von A nach B in der Stadt durch das Straßenmuster bewegt, fährt man immer zickzack. In der Luft fährt man auf der geraden Ideallinie, deswegen werden die Wege kürzer, also 15% kürzere Wege in normalen Städten, sagt er, bei einem Lift zusätzlichen Energieaufwand von 15% zur Überwindung der Schwerkraft pegelt sich ungefähr aus, also auch energetisch eigentlich ein gutes Konzept. Könnt ihr das bestätigen mit euren Messwerten?
Also zunächst mal, Sebastian ist natürlich wohl bekannt, ja, unsere Industrie ist sehr, sehr gut und eng vernetzt miteinander. Es ist so, energetisch kommt jetzt natürlich wieder drauf an, welche Mission schaue ich mir denn an. Ja, wenn ich tatsächlich erstmal schon, ich sag mal, abgehoben habe, jetzt im Vorwärtsflug bin, der volle Auftrieb möglicherweise zum Beispiel von einem geflügelten Fluggerät dann greift und so weiter, dann in der Tat habe ich da sehr, sehr große Effizienzgewinne. Wenn ich aber noch in der vertikalen Schwebephase bin, dann habe ich noch keine Strecke gemacht, sondern braucht erstmal nur Energie, um abzuheben. Und da müssen wir so ehrlich sein, in unserem Fall, und das gilt auch für alle anderen, by the way, wir sind noch deutlich energieeffizienter als alle anderen in der vertikalen Flugphase zunächst einmal, dass wir da schon etwas mehr Energie brauchen, jetzt pro Kilometer gesprochen, als ein beispielsweise elektrisches Auto on the ground. Gleichzeitig, und das ist jetzt eben der zweite Punkt, den Sebastian wohl auch angesprochen hat, wir können natürlich direkt fliegen, wir stehen nicht im Stau, wir müssen nicht Umwege fahren, um irgendwelche Tunnel, Berge, Brücken, sonstiges zu finden, sondern wir können direkt as the crow flies, wenn man so schön im Englischen sagt, unseren Zielpunkt anfliegen. Und da kann man dann tatsächlich auch deutliche Effizienzgewinne wieder haben. Also tatsächlich muss man die Energiebilanz unter diesen Aspekten berücksichtigen und dann schauen, auf die einzelne Route betrachtet, macht es jetzt unter dem reinen energetisch betrachteten Gesichtspunkt Sinn oder nicht? Also wie vergleicht es sich da zu vorhandenen Alternativen?
Weißt du, was mir einfällt, als Florian gesagt hat, dass man sich das Ganze am besten einfach mal selbst vor Ort anschauen soll?
Sag mal, was fällt dir ein?
Ich war tatsächlich, wen du dich vielleicht erinnerst, auf der ILA gewesen, also auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung hier in Berlin. Mhm. Ich habe nämlich tatsächlich dort auf der Ausstellung auch den Stand von Volocopter gesehen und auch die Drohne, aber spätestens als ich die Posts über Olaf Scholz in der Drohne gesehen habe.
Mhm. Und was war dein Eindruck von der Drohne? War die größer, als sie erschien auf Fotos?
Ja, viel größer, als ich gedacht hätte, und sie sieht schon wirklich ziemlich nach Future aus.
Mhm. Passen zwei Leute rein, richtig?
Ja. Ich finde es super spannend, dass das Ganze wahrscheinlich bald unsere Realität sein wird, aber in meinem Kopf sind trotzdem noch super viele Fragen.
Sag mal eine.
Wie wird zum Beispiel die Luftfahrt aussehen? Also wohin fliegen wir noch mit Flugzeugen? Wohin fliegen wir mit Privatjets? Wann müssen wir mit der Bahn reisen und wann vielleicht mit dem Auto? Aber genau das hast du ja noch für uns besprochen. Also hören wir einfach mal zurück ins Interview.
Wie wird denn der Luftraum der Zukunft organisiert sein? In der klassischen Jet-Luftfahrt gibt es Luftfahrtstraßen, auch heute noch, obwohl GPS-Navigation auch von den Fluggesellschaften, glaube ich, seit langem gefordert, Kreuz- und Querfliegen ermöglichen würde, bisher nicht im Einsatz. Deutsche Flugsicherung lässt nach wie vor auf Luftstraßen entlang fliegen. Wie wird das in Städten sein? Wird es Luftstraßen geben oder kann jeder von A nach B, wo er immer lang möchte? Und wenn ja, wer hält denn die ganzen Flugzeuge auseinander, die ganzen Geräte? Ist das die Flugsicherung oder die Geräte untereinander?
Genau, also da wird es auch in Zukunft eine zentrale Koordinationsstelle geben, die eben dieses Central Deconflicting dann vornimmt. Das ist heute die Deutsche Flugsicherung oder auch Eurocontrol. Da gibt es also verschiedene Behörden, die dann diese Aufsichtsfunktion wahrnehmen. Die werden sich dieser neuen Realität dann stellen müssen und eben auch entsprechend technologisch weiterentwickeln müssen, um nicht mehr manuell wie heute einzelne Flugzeuge dort durch navigieren zu wollen, sondern eben auf Basis von sicherheitsgetesteter Software eben einzelnen Fluggeräten die Routen, die dann möglich sind, auch automatisch zuweisen zu können. Da arbeiten wir auch ganz eng an Lösungen dafür. Wir haben dafür die Volo IQ entwickelt. Das ist unsere Softwareplattform, die praktisch als Operating System den ganzen Betrieb unserer Flotte, aber auch dritter Flotten zum Beispiel, dann zentral koordinieren soll. Und da wird es dann klare Schnittstellen hinsichtlich der Technologielösung, die dann die Luftraumüberwacher in der Zukunft haben werden, geben. Das heißt, das Ganze muss dramatisch skaliert werden. Das funktioniert nur über Digitalisierung, über Automation. Und da gibt es heute bereits Lösungen. Es muss sich jetzt nur noch auf die entsprechenden Standards geeinigt werden. Da sind also die technologischen Voraussetzungen bereits geschaffen. Aber zurück auch nochmal zu deiner Frage. Es wird immer noch klar definierte Flugkorridore geben. Die mögen auch dynamisch sein. Also morgens darfst du da lang fliegen und abends eben nicht mehr. Oder jetzt ist nachmittags hier bei dem Stadion irgendeine Veranstaltung. Dann wird dort eben also eine No-Tam, eine No-Fly-Zone sozusagen verhängt. Und dann wird das automatisiert angepasst, sodass man aber darüber eben auch sicherheitskritische Dinge, Schulen, Hospitäler und so weiter, wenn gewünscht, eben auch nach wie vor dann vermeiden kann. Und auch damit sicherstellen kann, dass eben nicht jeder einfach nur kreuz und quer, wie er meint, fliegen kann, sondern es gibt dann klare Regeln und auch klare Korridore, die da auch eingehalten werden müssen. Und wenn man dagegen verstößt, wird man auch entsprechend sanktioniert werden. Also diese Mechanismen wird es auch in Zukunft weiterhin geben.
Zum Preis und zum Geschäftsmodell. Beim Taxi weiß man, 2 Euro den Kilometer kostet es über den Daumen ungefähr, egal wo man hinfährt, meistens in den Städten ziemlich ähnlich. In dem Fluggerät, das ihr jetzt für Paris zulasst, 1 Pilot, 1 bis 2 Passagiere oder eben kein Pilot, was wird der Kilometer da kosten?
Also zu Beginn, wir haben ja tatsächlich auch schon mal eine erste Kampagne an Tickets für diese dann entstehenden Routen auch schon verkauft. Gehen wir davon aus, dass wir so einen Service in der Größenordnung 200-300 Euro anbieten können für einen Flug, der circa 15 Minuten dauert. Das ist am Anfang erstmal teuer und hoch. Gleichzeitig ist es von Beginn an schon günstiger, als wenn Sie sich heute einen Helikopter nehmen würden. Mit der Skalierung dann gehen wir davon aus, dass wir perspektivisch über die nächsten 5 bis 8 Jahre in die Lage versetzt werden, über die einsetzende Kostendegression, technologisch bedingt, aber auch Skaleneffekte bedingt, dann tatsächlich unsere Dienstleistung auf einer vergleichbaren Taxiroute zu einem vergleichbaren, zu einem Preis heutigen vergleichbaren Taxi anbieten können. Also da werden wir dann sehr, sehr deutlich runterkommen und dann wird das auch ein Transportmedium sein, das für alle verfügbar ist. Gleichzeitig sage ich auch, wir werden ja den nicht von einem Tag auf den anderen sämtliche Taxis arbeitslos machen. Da gibt es auch gewisse Kapazitätsbeschränkungen und so weiter. Ich sage immer, wir werden nicht eine Mobilitätsdienstleistung für die wenigen sein, sondern wir werden aufgrund des Preises, sondern wir werden ein Mobilitätsdienstleister sein für bestimmte Routen, auf denen es sehr viel Sinn macht. Und da kann uns dann auch jeder verwenden, der das möchte.
Was wird die Rolle von Volocopter am Markt sein? Ihr seid ein Fluggerätehersteller, ist eure natürliche Rolle, also ihr seid sozusagen der Airbus. Ihr seid aber nicht automatisch Luftverkehrsgesellschaft oder der Flottenbetreiber. Welche Marktrolle nehmt ihr ein oder werdet ihr in Zukunft einnehmen?
Also wir haben uns die Marktdynamik natürlich sehr genau angeschaut und auch überlegt, wie waren denn Dynamiken auch in anderen Industrien. Und das Spannende da zu sehen ist eben, dass wir die Fehler der Automobilindustrie beispielsweise nicht wiederholen wollen. Das heißt also, wir sind nicht bereit, unsere Fluggeräte jetzt kommoditisiert an jemanden abzugeben, der sie dann als Flotte betreibt, sondern das ist ein komplett neuer Markt, eine neue Industrie. Diesen Teil des Kuchens, da wollen wir auch was von abhaben, da wollen wir selber eben auch als Betreiber auftreten. Überall da, wo wir dürfen, werden wir also selber auch die Airline sein, der Betreiber unserer eigenen Fluggeräte. Überall in Europa ist das möglich, da können wir selber das Airline Certificate, Air Operator Certificate, wie das so schön heißt in unserer Industriesprech, dann selber halten. In vielen anderen Ländern gibt es dort Foreign Ownership Restrictions, das heißt also, Sie können jetzt nicht einfach nach Korea gehen und dort eine Airline betreiben, sondern da braucht es dann einen lokalen Partner, der dann auch die Mehrheit an der Operating Entity hält. Und genau das haben wir getan. Das heißt, wir haben ein sehr ausgeklügeltes Joint-Venture-System, was es uns erlaubt, dann auch weltweit als Operator aufzutreten mit jeweils sehr starken lokalen Partnern. Das haben wir beispielsweise in China schon etabliert, in Korea etabliert, in Japan den Partner schon ausgewählt, sind wir gerade dabei, das Joint-Venture aufzusetzen. Was es uns also erlaubt, unser Modell dann auch weltweit auszurollen. Insbesondere vor dem Hintergrund von 2 Dingen. Zum einen, wir wollen nah am Kunden dranbleiben. Wir wollen also wissen, wie werden unsere Assets betrieben. Wir wollen auch diesen Teil des Revenues und des Profits natürlich auch bei uns sehen. Und zum Dritten, wir wollen insbesondere auch die Sicherheitsstandards des Betriebs unserer Fluggeräte sicherstellen. Und das können wir eben, indem wir selber auch aktiver Teil dieser Operating Entities sind.
Das ist ja mit Hinweis auf die Autoindustrie eine 180-Grad-Abwendung von dem, was die Automobilindustrie macht. Nehmen wir als Beispiel Mercedes, stellt immer traditionell schon gerne Taxen her, verkauft die Taxen. Die haben den Betrieb von Taxiflotten gescheut wie Weihwasser. Sie waren an Carsharing beteiligt, jetzt haben sie das auch noch verkauft, sind also aus dem Carsharing-Modell wieder rausgegangen. Also die haben sozusagen alles getan, um nicht in dem Flottenbetrieb zu sein. Und da, wo sie historisch, unternehmerisch geschickt reingerutscht sind mit Chernow, was wirklich auch Erfolgreiches aufgebaut haben, da verkaufen sie es auch noch, um bitte weiter schön nur Fahrzeuge bauen zu dürfen, weil man ja eine schöne Rendite da macht. Und ihr macht das totale Gegenteil. Da kann ja nur einer Recht haben. Das seid ihr, sagst du. Warum?
Ich sage, das sind wir vor dem Hintergrund, dass wir hier natürlich auch eine andere Ausgangslage haben. Ne? Die Automobilindustrie ist eine sehr etablierte, saturierte Industrie, die sehr stark auch durch Verdrängung geprägt ist. Ich behaupte, dass diese Konzerne zum Teil auch gezwungen wurden, diese Aktivitäten
von wem?
Wieder aufzugeben. Ich glaube, sie hätten es gerne weiter forciert, aber dafür war einfach der Wettbewerb zu groß. Ich glaube, der Wettbewerb und die Kapitalintensiv waren zu groß und sie hatten nicht ausreichend langen Atem, um sich in diesem Markt durchzusetzen. Mhm. Und ich glaube, dass das bei uns ganz anders ist, weil wir haben hier ein Greenfield. Wir gehen davon aus, dass wir mit unserem Zulassungsvorsprung viele Jahre erstmal der alleinige Anbieter auf einer globalen Skala sein werden für diese Art von Mobilität. Und die erlaubt es uns eben, ganz anderes Modell anzustreben. Und ich glaube, das setzen wir heute schon mit dem Gründen von diesen Joint Ventures, mit den sehr potenten Partnern, die wir da an Bord haben, schon aktiv auch um. Und von daher schaue ich mir das sehr genau an, was in anderen Industrien passiert, bin aber dennoch überzeugt, dass wir hier den richtigen Weg für uns verfolgen.
Mhm. Und trotzdem gibt es natürlich in der Luftverkehrsindustrie, ganz besonders bei Jets, eine Marktdynamik, die da heißt, macht deinen Kunden keinen Wettbewerb. Das heißt, wenn ihr an Dritte verkauft, die Flotten betreiben, so wie Airbus an die Lufthansa verkauft, dann würde die Lufthansa Airbus einen husten, salopp gesagt, wenn Airbus anfangen würde, mit dem technischen Vorsprung, dem Wissen über die Technologie, vielleicht ein paar eingebauten Features, die nur selber benutzen können, eine eigene Airline aufzumachen, würde die Lufthansa sagen, wir kaufen nicht mehr bei Airbus, wir kaufen bei Boeing. Ist auch eine Marktdynamik. Das hat zu einer sauberen Trennung geführt, ganz strikten Trennung, die marktlich getrieben ist und gar nicht regulativ getrieben ist, zwischen dem Hersteller eines Fluggeräts und dem Betreiber eines Fluggeräts. Wenn ihr auf Dynamiken schaut, kann das nicht eine Dynamik sein, die sich bei euch dann auch entfaltet?
Ich glaube, das ist jetzt genau der richtige Übergang. Ja? Ich widerspreche dem, was du gerade dargestellt hast, überhaupt nicht. Gleichzeitig wieder, wir haben hier ein komplett neues Marktsegment, was hier im Entstehen ist. Und wir sind noch weit davon entfernt, dass wir solche differenzierten Player hätten. Heute weiß keiner besser als wir, wie man mit diesen neuartigen Fluggeräten denn umgehen soll. Und da erinnere ich dann gerne eher auch an die Historie der Luftfahrt. Auch Boeing und United Airlines waren ursprünglich mal eine einzige Firma. Und erst mit zunehmender Reife und Entwicklung hat sich das dann eben wieder aufgespalten.
Das ist ein echter Take-Home-Value jetzt.
Absolut.
Das wusste ich nicht.
Und deswegen ist das eben oft so in neuen Märkten, dass man erstmal voll integrierte, also sehr stark über die Value Chain hinweg integrierte Player sieht, die einfach sicherstellen wollen, dass ein sicherer Betrieb überhaupt mal funktioniert. Und erst mit zunehmender Reife wird sich eine solche Industrie dann wieder etwas weiter auch zerlegen in spezialisierte Player, die sich dann entsprechend dort ausbilden. Das kann gut sein, zu deiner Frage, dass sich das auch hier so entwickelt. Aber dann möchte ich gerne in einer Lage sein, wo wir alle strategischen Handlungsoptionen uns offen gehalten haben und dann sehr bewusst entscheiden, welche Rolle entlang der Wertschöpfungskette wollen wir denn weiterhin ausfüllen und welche geben wir gerne an Partner ab. Aber um das tun zu können, müssen wir am Anfang erstmal alles anbieten. Und das tun wir auch. Das ist sehr ehrgeizig, das ist sehr kompliziert. Aber ich glaube, wir haben schon einige Proofpoints zu zeigen, dass wir da sehr erfolgreich unterwegs sind.
Extrem überzeugende Antwort, muss ich mal sagen. Abschließende Frage, wie viel Geld habt ihr eingesammelt? Wie viel Geld braucht ihr noch, du sprachst von hohen Eintrittsbarrieren, um Profitabilität auch im Flottenbetrieb zu erreichen?
Also wir haben bisher über 500 Millionen Euro eingesammelt. Das ist klingt nach viel Geld. In der Luftfahrt, ja, ist immer noch viel Geld, aber in der Luftfahrt braucht man eben auch diese Summen. Wir stehen kurz davor, jetzt mit den nächsten Schritten uns bis zum Type Certificate, also das heißt bis Paris, auch voll durchfinanziert zu haben. Damit würden wir ein wesentliches Risiko, das man in dieser Industrie immer gesehen haben, als erste und einzige Firma in unserem Segment dann auch entsprechend adressieren können. Wie schnell sind wir dann bei Break-Even? Wir können die ersten Flotten bereits profitabel betreiben, also die ersten Routen schon profitabel betreiben. Allerdings auf Gruppenebene wird sich dann zeigen, wie aggressiv wir dann unseren Wettbewerbsvorteil auch weltweit ausnutzen wollen. Und das spricht eher für aggressives weiteres Wachstum, aggressives weiteres Invest, sodass man dann bewusst auch den Break-Even auf Gruppenebene dann nochmal etwas rausschiebt. Aber wie angesprochen, die ersten Routen können wir Gross-Profit-mäßig auf Routenbetrachtung schon von Anfang an profitabel betreiben. Volocopter betreibt ja, wie angesprochen, nicht nur ein einzelnes Fluggerät, den Multicopter, sondern wir sehen den einfach als perfektes Einstiegsvehikel. Wir haben daneben ja noch die Volodrone für den Logistikmarkt, die ein direktes Derivat des Volocity ist und damit einzigartig insofern, als dass es eine Schwerlastdrohne ist, die den höchsten Sicherheitsanforderungen entspricht, also denen der bemannten Luftfahrt. Und damit werden wir in die Lage versetzt, die Logistik auch in den urbanen Zentren über kritischer Infrastruktur zu revolutionieren, indem wir eben die Mittelmeile für alle Logistikanbieter, aber auch die Amazons, Walmarts und so dieser Welt, dann damit zu revolutionieren. Und darüber hinaus...
Welche Nutzlast?
240 Kilo. Und auch die Volodrone ist eben ein Multicopter. Aber weil wir die verschiedenen Missionen in diesem Zukunftsmarkt sehen, haben wir auch ein Volo Connect im Angebot, der praktisch ein Lift and Cruise Vehicle darstellt. Das heißt, der hat spezielle Rotoren, die ihn in die Luft heben und dann Pusher-Motoren, die ihn nach vorne antreiben. Und damit können wir auch ein Fluggerät bauen, das viel mehr Auftrieb bereitet, damit deutlich effizienter in der Vorwärtsbewegung ist und somit höhere Lasten bis zu 4 Passagieren über größere Strecken über 150 Kilometer dann auch transportieren kann.
Das heißt, also München-Augsburg.
München-Augsburg wird dann realistisch. Damit stehen wir natürlich dann doch auch im direkteren Wettbewerb mit anderen Konzepten, vermeiden aber gleichzeitig die Komplexität der schwenkbaren Flügel oder Rotoren, die unseres Erachtens nach ein unvorhergesehenes Risiko, eine Unsicherheit bei dem Zulassungspfad darstellen, weil einfach vollkommen unklar ist, wie genau lasse ich diese komplizierten Fluggeräte zu und wie lange dauert das, wie viel Geld brauche ich dafür. Und vor dem Hintergrund fühlen wir uns also mit unserer Technologiewahl über die verschiedenen Fluggeräte hinweg extrem komfortabel.
Wie viele Batterien und Batteriekreise sind in dem für Paris geplanten Fluggerät eingebaut?
Was meinst du mit Batteriekreisen?
Ja, also Batterie fällt aus. Horror eines Passagiers. Ja, ihr sagt und beweist, dass es auch trotzdem weiterfliegt. Also wie viele Batterien können nacheinander in den Geist aufgehen, ohne dass ich auf dem Friedhof lande?
Genau, also der Volocity hat 18 Rotoren und die werden jeweils von jeweils zwei Rotoren, die gegenüberliegend sind, werden jeweils von einer Batterie angetrieben. Das heißt also, wir haben 9 Batterien. Fällt eine Batterie aus, fallen 2 gegenüberliegende Rotoren aus. Was das bestmögliche Szenario ist. Wir können also den Ausfall einer einzelnen Batterie wunderbar kompensieren. Wir können auch den Ausfall mehrerer Batterien kompensieren, weil wir die Batterien untereinander balancieren können. Das hängt jetzt aber dann natürlich von dem spezifischen Ausfallsszenario ab, ob wir das noch abbilden können oder nicht. Aber jede einzelne kritische Komponente kann zu jedem Zeitpunkt voll kompensiert werden.
Wie viele Batterien können insgesamt ausfallen? Das Fluggerät kann trotzdem sicher landen?
Das hängt jetzt von der Konfiguration, das heißt der symmetrischen Anordnung der Ausfälle ab. Deswegen ist die Antwort darauf nicht ganz einfach. Die Zulassung der EASA erfordert von uns, dass wir nachweisen, dass wir, ich sag mal, eine Sicherheit haben, dass wir einen Incident nur einmal in 1 Milliarde Flugstunden haben. Also 10 hoch minus 9 Ausfallwahrscheinlichkeit. Das zahlt jetzt genau auf deinen Punkt ein. Das heißt, wir müssen nachweisen, dass das Szenario, dass mehr als beispielsweise jetzt eine Batterie gleichzeitig ausfällt, niedriger als diese Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1 Milliarde ist.
Und Incident heißt Fatality, Absturz, oder Incident heißt Problem?
Nee, das heißt in dem Fall Fatality. Probleme, die wir, ich sag mal, sicher kompensieren können, dürfen häufiger auftreten. Aber genau da gibt es dann die entsprechenden Abstufungen, die wir nachweisen müssen.
1 in 1 Milliarde.
Korrekt.
Jetzt noch die allerletzte Frage. Werden wir es in unserer Lebenszeit noch erleben, dass man elektrisch nach New York fliegen kann von Europa aus?
Das ist eine gute Frage. Ich bin ein riesiger Anhänger der Disruptive Innovation, ja, Innovators Dilemma, Clayton Christensen und so weiter. Und von daher absolut überzeugt, dass wir hier gerade am Anfang einer solchen disruptiven auch Innovation stehen, die sich jetzt unnachgiebig, erbarmungslos ihren Weg nach oben, sprich in die größeren Anwendungsbereiche, auch die größeren Leistungsbereiche, elektrische Leistungsbereiche und so weiter bahnen will. Wie schnell das genau vorhergeht, ist extrem schwierig vorherzusagen. Das hängt massiv mit der Dichte der Energiespeicher ab, sprich heute der Batterie oder in Zukunft dann vielleicht auch der Brennstoffzelle. Das vorherzusagen ist verdammt schwierig. Ich halte es aber für durchaus realistisch, dass uns das noch gelingen kann. Ja,
tatsächlich. Weil Elon Musk sagt ja immer, als Ingenieur kann man alles erreichen, man kann bloß die Naturgesetze nicht brechen. Und es ist ein chemisches Naturgesetz, dass die Energiedichte in Batterien nicht so hoch ist wie in Kerosin.
Ja, gut.
Du glaubst aber, dass man in die Nähe kommt?
Also deswegen habe ich auch bewusst die Brennstoffzelle ins Spiel gebracht, weil in der Tat, ob uns das allein bei Batterietechnologie, so wie sie definiert ist, gelingen wird, das wage ich auch zu bezweifeln innerhalb dieser Zeitleiste. Aber ich glaube schon, dass wir nachhaltig erzeugte Treibstoffe wie jetzt Wasserstoff oder auch andere, Methanol und ähnliches, einsetzen können, um dann, ich sag mal, zumindest nachhaltig von Europa nach New York zu fliegen. Und das ist ja am Ende der entscheidende Punkt.
Elon Musk sagt, I want to die on moon, but hopefully not on impact. Und du sagst, ich möchte im Laufe meines Lebens noch elektrisch nach New York fliegen.
Ich möchte das.
Kann man das sagen?
Ich würde es breiter fassen. Ich möchte, dass wir den Switch zur Nachhaltigkeit als Gesellschaft wirklich schaffen. Und ich möchte alles tun, was ich kann, um dazu beizutragen.
Ja. Ganz herzlichen Dank, Florian, fürs Dabeisein.
Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Das war Florian Reuter. Flugtaxen und Lastendrohnen werden also wahrscheinlich doch schneller Teil unseres Lebens sein, als wir das heute denken. Wir haben ja gerade gehört, dass 2024 das Ganze schon starten wird mit den Olympischen Spielen. Außerdem haben wir gehört, dass wir aus technischer Sicht eigentlich jetzt schon gar keinen Piloten mehr brauchen. Und man hört ja auch immer wieder von Helikopterunfällen, bei denen eben schlimme Unglücke geschehen. Und gerade da hat es ja dann einen Vorteil, wenn auch ohne Pilot quasi noch eine gute Landung glücken kann.
Also es ist natürlich völlig richtig, welcher Teil des Verkehrs wird umsteigen auf elektrische Senkrechtstarter? Ist es vielleicht sogar neuer Verkehr? Mich beschäftigt sehr die Frage nach dem Lärm. Ich habe noch nicht zwei Volocopter gleichzeitig starten gehört. Also wie sieht die Stadt aus? Wie hört sich die Stadt an, wenn plötzlich 100, 200 elektrische Senkrechtstarter über der Stadt unterwegs sind? Interessant finde ich persönlich den physikalischen Effekt, dass wenn die Rotoren kleiner sind, ist die Außengeschwindigkeit des Rotors ebenfalls deutlich geringer, sodass der Lärm kleiner sein wird. Das Frequenzband, das alles spielt eine wichtige Rolle. Wir hatten das gehört.
Außerdem haben wir natürlich die Effizienzgewinne dadurch, dass wir eben direkte Strecken fliegen können. Zum Beispiel müssen wir nicht mehr um die Alpen rum, sondern wir können einfach drüber fliegen.
Ja, oder in der Stadt können wir, in Hamburg beispielsweise, man muss nicht um die Alster herumfahren. Oder
Kein Stau mehr
rund um den Bodensee. Ich bin kürzlich von Friedrichshafen nach St. Gallen gefahren. Unglaublich lange Fahrt. Man sieht auf der anderen Uferseite St. Gallen liegen, aber man fährt anderthalb Stunden außen herum. Mit einem Volocopter oder einem Lilium würde das sehr viel schneller gehen. Man spart viele Wege. Aber nochmal, Lärm wird ein entscheidender Faktor sein, ob es soziale Akzeptanz gibt. Und das war es auch schon wieder für den Hype-Podcast diese Woche. Wir hoffen, Ihnen und euch hat es gefallen.
Danke fürs Zuhören und tschüss bis zum nächsten Mal.
Tschüss bis zum nächsten Mal. Ihr Christoph Käse und Ihre
Sophie Ronschka.
Das war der Hype-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer Hai GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens. Jetzt habt ihr Lust darauf bekommen, bei Hai zu arbeiten? Da seid ihr in bester Gesellschaft. Ruft uns an oder schreibt uns. Wissen, Kompetenz, Leidenschaft, unternehmerisches Denken und arbeiten wollen unter wunderbaren Menschen, das suchen wir. Mehr dazu findet ihr auf unserer Karriereseite unter hype.co/career.